Ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein. Falls ich euch erinnern könnt, ich war so ungefähr vor 5 Monaten das erste Mal hier und mir hat es sehr viel Freude gemacht, bei euch zu predigen, und ich freue mich, dass ich das heute das zweite Mal tun darf. Und vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen so erinnern, was ich euch erzählt habe, so eine Kleinigkeit über mich. Als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich gedacht, es ist ein Märchenbuch. Und ich habe die Bibel angefangen zu lesen von der ersten Seite. Und vom Schulunterricht her war ich fest überzeugt von der Evolution. Und deswegen habe ich ganz besonders mich über die ersten Seiten der Bibel lustig gemacht. Über die Schöpfung und über Adam und Eva. Mein bester Freund, der mir die Bibel geschenkt hat, habe ich immer ausgelacht, wie man so einen Schmarrn nur glauben kann. In der heutigen Zeit. Dass Gott aus einer Rippe von einem Mann eine Frau schafft. Aber Gott ist so gnädig und so liebevoll, dass ich heute hier stehen darf und bezeugen darf, dass ich heute jedes Wort glaube, was vor allem auch auf den ersten Seiten der Bibel steht. Und dass ich fest an die Schöpfung glaube. Und wie es oft so ist, darüber, was man früher gelacht hat, das ist heute eine meiner Lieblingsgeschichten geworden. Nämlich Adam und Eva. Und ich möchte gerne mit euch diese wunderbare Geschichte teilen und mit euch die näher betrachten, weil ich überzeugt bin, dass man darin den wunderbaren Charakter unseres himmlischen Vaters so schön erkennen kann. Und ich werde, um tiefer in dieses Thema einzusteigen, auch einige Zitate von Ellen White verwenden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt. Es ist nicht so im Umlauf. Die Geschichte der Erlösung. Ein wunderschönes Buch, und ich werde vor allem aus diesem Buch ein paar Zitate bringen, weil es uns diese Geschichte noch näher bringt und Gottes Charakter, seinen wunderbaren Charakter, uns noch mehr verdeutlicht. Also ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Wann hat Gott den Menschen geschaffen? Am 6. Tag. Er hat ihn erst geschaffen, als schon alles fertig war. Er hat ihn nicht in eine wüst und leere Umgebung gesetzt, so wie die Erde am Anfang ausgesehen hat, sondern in eine vollkommene Umgebung. Und lasst uns gleich mal aufschlagen, 1. Mose 1,31. Ihr kennt ja sicherlich, habt ihr die Verse schon bestimmt oft gehört und gelesen. 1. Mose 1,31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. Das ist ganz interessant. Erst als der Mensch geschaffen war, hat Gott gesagt, es ist sehr gut. Davor war es nur gut. Und ich bin überzeugt, wenn Gott sagt, dass etwas sehr gut ist, dann ist es etwas ganz anderes, als wenn wir sagen, dass etwas sehr gut ist. Ganz am Anfang war alles voller Friede, voller Harmonie und voller Liebe. In 1. Mose 1, 29 und 30, die zwei Verse davor, lesen wir: Und Gott sprach: Sehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Die ursprüngliche, von Gott gegebene Ernährung für Mensch und Tier war vegan. Gott hat niemals gewollt, dass auch nur ein einziges seiner Geschöpfe sterben muss, damit ein anderes leben kann. Und ich glaube, wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie wunderschön dies gewesen sein muss. Wie viel Liebe, wie viel Harmonie damals geherrscht hat. Und die Schöpfung war so schön, dass sogar der ganze Himmel, die ganzen Engel Gott dafür lobten und aus Freude jauchzten, wie wir in Hiob 38,7 lesen können. Und obwohl die Erde überall so wunderschön war, hat Gott für Adam und Eva sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und so einen kleinen Anhaltspunkt bekommen wir in 1. Mose 2,15. 1. Mose 2,15, dort steht: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. In den Garten Eden. Und dieser Garten war etwas ganz Besonderes. Er war das Schmuckstück der Schöpfung Gottes. In dem Buch Die Engel von Ellen White schreibt sie: Alles, was Gott geschaffen hatte, war vollkommen und sehr schön in dieser Welt, in der Adam und Eva glücklich sein sollten. Aber er wollte ihnen seine große Liebe beweisen, indem er für sie einen besonderen Garten pflanzte. Was haben wir für einen wunderbaren Gott? Er ist wie ein liebevoller Vater, der für seine Kinder nur das Beste möchte. Er hat sie nicht irgendwo hingesetzt, sondern an den schönsten Platz dieser Erde. Und Gott, wenn er uns etwas schenkt, dann gibt er sich nicht mit zweitrangigem zufrieden oder mit dem Zweitbesten, sondern nur mit dem Besten. Und dass Gott uns nur das Beste schenken möchte, erkennt man in der Schöpfung oder in Bezug auf Adam und Eva auch an Eva. Lesen wir dazu die Verse 22 und 23 in 1. Mose 2, wie Adam reagiert hat, als er Eva gesehen hat. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus seiner Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Und es ist ganz interessant, Martin Luther versucht hier mit Mann und Männin ein hebräisches Wortspiel wiederzugeben. Adam war so begeistert von Eva, dass er angefangen hat zu dichten. Und so wie die ganze Schöpfung wunderschön war, bin ich überzeugt, dass Eva wunderschön ausgesehen haben muss. Adam muss baff gewesen sein, als er Eva gesehen hat. Und ich glaube sogar, es war die schönste Frau, die jemals gelebt hat. Es war nämlich die einzige Frau, die Gott selber geschaffen hat. Und wir wollen uns den wunderbaren Charakter Gottes noch näher ansehen. In dem Vers davor, also in Vers 21, lesen wir: Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Habt ihr euch schon jemals gefragt, warum Adam einschlafen musste? Gott hätte es doch ganz einfach machen können, dass Adam keine Schmerzen hat bei dem Eingriff. Bei Gott ist doch nichts unmöglich. Wieso hat Adam geschlafen? Ich denke, es gibt mehrere Gründe, aber ein wichtiger Grund, glaube ich, ist, weil Gott mit Eva Zeit alleine verbringen wollte. Als Eva geschaffen wurde, hatte Adam schon eine Beziehung zu Gott. Und Gott wollte, dass auch Eva eine Beziehung zu ihm hat, bevor sie sich einander kennenlernen, Adam und Eva. Und ich glaube, dies ist die beste Basis für eine Beziehung, auch heute noch. Für eine glückliche Beziehung zwischen zwei Menschen ist die beste Basis eine bestehende Beziehung zu unserem himmlischen Vater durch Jesus Christus. Denn er ist es, der uns Liebe schenkt, der uns Vergebungsbereitschaft schenkt und von dem alles Gute kommt. Und hier erkennt man auch ganz schön, dass Gott eine direkte Beziehung zu uns haben möchte. Nicht durch unseren Partner oder durch unsere Eltern, sondern er liebt jeden Menschen ganz persönlich. Und deswegen möchte er auch eine ganz persönliche Beziehung zu uns haben. Und was haben Adam und Eva denn am ersten Tag nach ihrer Schaffung gemacht? 1. Mose 2, Verse 2 und 3. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte. Von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott hat nicht geruht, weil er müde war, sondern weil er sich an der wunderbaren Schöpfung erfreut hat. Und wie ich glaube, ganz besonders an der Gemeinschaft mit Adam und Eva. Gott hat zuerst mit jedem Einzelnen eine Beziehung aufgebaut und Zeit verbracht und dann mit beiden zusammen. Die ersten Stunden ihres Lebens waren voll von einer wunderbaren Gemeinschaft mit ihrem himmlischen Vater, mit ihrem Schöpfer. Und ich glaube, dass Gott, das können wir dann auch lesen, dass Gott diese Gemeinschaft so sehr genossen hat. In 2. Mose 31, 17 steht ein sehr schöner Hinweis auf diesen ersten Sabbat dieser Welt. Erst in 2. Mose 31, 17, und ich lese noch den Vers 16 vorher, da steht: Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tag ruhte er. Und jetzt wird es interessant. Und er quickte sich. Das muss man sich mal vorstellen. Gott hat sich erquickt am Sabbat. Er hat sich so sehr gefreut an der Gemeinschaft mit Adam und Eva, dass er sich erquickt hat. Und ich glaube, es ist auch heute noch so. Wenn wir ihm die Zeit geben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, dass er sich freut, dass er sich erquickt an uns. Was für ein wunderbarer Gott. Und wir haben keinen Gott, so wie viele glauben, das höre ich öfter, der sich nicht für uns interessiert, sondern ein Gott, der eine Beziehung zu uns haben möchte, der Zeit mit uns verbringen möchte und der sich daran freut. Gott hatte Adam und Eva ein Paradies geschaffen und sie liebten ihn. Ich möchte euch was vorlesen aus Geschichte der Erlösung, Seite 17. Das erste Paar war sehr glücklich in Eden. Sie herrschten über alles Lebendige. Löwe und Lamm spielten friedlich und harmlos in ihrer Nähe und schliefen zu ihren Füßen. Alle Arten von Vögeln flogen zwischen den Bäumen und Blumen um Adam und Eva herum, während ihr lieblicher Gesang zum Lob ihres Schöpfers erschallte. Adam und Eva vereinten ihre Stimmen mit den harmonischen Liebesliedern der kleinen Sänger, um den Vater und seinen geliebten Sohn für alle Liebesbeweise, die sie umgaben, zu loben und anzubeten. Immer wieder entdeckten sie neue Schönheiten und Pracht in ihrem Heim, die ihre Herzen mit immer tieferer Liebe erfüllten, sodass sie ihrem Schöpfer dankten und ihn verehrten. Adam und Eva waren sehr glücklich im Paradies und sie lebten in vollkommener Harmonie. Aber es gibt einen Punkt, wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, und das ist Kapitel 2, der auf den ersten Blick da überhaupt nicht hineinpasst in diese Harmonie. Und ich habe das lange Zeit nicht verstanden, warum dieser Baum da steht. 1. Mose 2, die Verse 16 und 17. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Was soll dieser Baum? Der passt doch überhaupt nicht in dieses harmonische Bild. Wieso steht dieser Baum da? Ich habe das lange Zeit nicht verstanden. Aber um zu verstehen, warum dieser Baum da steht, ihn hat ja Gott geschaffen, muss man verstehen, was zuvor geschehen ist. In Offenbarung 12 wird uns von einem Kampf im Himmel berichtet. Und noch bevor Adam und Eva geschaffen wurden, gab es im Himmel eine Rebellion. In Luzifer, dem höchsten Engel, keimte nach und nach Neid und dann sogar Hass auf. Er wollte auch angebetet werden. Er wollte sein wie Gott. Und schließlich hat er mit Intrigen und Lügen über Gott es geschafft, eine Rebellion anzuzetteln und ein Drittel der Engel auf seine Seite zu ziehen. Und es kam zu einem Kampf und Luzifer und seine Engel wurden aus dem Himmel geworfen. Und durch die völlige Abkehr von Gott, durch die völlige Abkehr von der Liebe, von allem Guten, wurde aus diesem einst so hohen Engel an der Seite Gottes das böseste Wesen, das es gibt, Satan. Und seitdem gibt es zwei Wege im Universum: den Weg Gottes und den Weg Satans. Und aufgrund des Verlustes der einst treuen Engel herrschte große Trauer im Himmel. Diese entstandene Lücke wollte Gott wieder schließen. Im Bibelkommentar zu dem Vers, den wir gerade gelesen haben vorhin, steht von Ellen White: Es war Gottes Absicht, den Himmel mit der menschlichen Familie neu zu bevölkern, wenn sie sich gegenüber einem jeden seiner Worte gehorsam erwiesen. Adam sollte geprüft werden, ob er wie die treuen Engel gehorsam oder ungehorsam sein würde. Und dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen war von Gott dafür vorgesehen, Adam und Eva auf ihren Gehorsam, auf ihren Glauben und auf ihre Liebe hin zu prüfen. Und Gott hat es Adam und Eva so einfach gemacht. Er hätte es ihnen nicht einfacher machen können. Es gab nur dieses eine Verbot, das Gott für sie als geeignete Prüfung vorgesehen hatte. Nur dieses eine Gebot. Und Satan durfte sich auch nur an diesem Baum aufhalten. Er durfte nirgends anders sein. Und in gewisser Weise war dieser Baum auch ein Schutz vor dem Bösen für Adam und Eva. Und Gott hat so viele wunderbare Bäume geschaffen, mit so vielen wunderbaren Früchten, dass sie diese Frucht dieses Baumes gar nicht brauchten. Sie hatten genug zu essen. Und was ich wichtig finde, sie wurden eindringlich gewarnt. Auf Seite 25, 26 in Geschichte der Erlösung steht: Die Engel erzählten ihnen auch die traurige Geschichte von Satans Empörung und seinem Fall. Sie berichteten ihnen klar und deutlich, dass der Baum der Erkenntnis als Zeichen für ihren Gehorsam und ihre Liebe zu Gott in den Garten gesetzt worden war. Auch der glückliche Zustand der heiligen Engel hinge genauso vom Gehorsam ab. Sie berichteten weiter, dass Satan entschlossen sei, ihnen Schaden zuzufügen. Sie müssten wachsam sein. Satan könnte ihnen aber nicht schaden, solange sie Gottes Geboten gegenüber gehorsam bleiben. Daran hat sich nichts geändert. Die Engel warnten Eva, sich bei ihren Beschäftigungen nicht von ihrem Mann zu trennen. Allein sei die Gefahr für beide größer, als wenn sie beieinander blieben. Die Engel ermahnten sie, Gottes Warnung in Bezug auf den Baum der Erkenntnis genau zu befolgen. Denn sie wären nur sicher, wenn sie gehorchten. Der gefallene Feind hätte dann keine Macht, sie zu verführen. Gott würde Satan nicht erlauben, sie ständig mit seinen Versuchungen zu verfolgen. Nur am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen seien sie seinen Angriffen ausgesetzt. Und diesen Punkt, dass Eva sich nicht von Adam entfernen soll, finde ich besonders interessant. An mehreren Stellen der Bibel werden Mann und Frau als ein Zeichen für Jesus und seine Gemeinde dargestellt. Jesus, der Mann, der Bräutigam und die Gemeinde, die Frau, die Braut. Zum Beispiel in Epheser 5, 31, 32. Und wenn die Gemeinde sich von Jesus entfernt, oder noch genauer, wenn wir uns von Jesus entfernen, wohin führt dieser Weg? In die verderblichen Schlingen Satans. Und genau so war es auch bei Eva. Ich lese wieder aus Geschichte der Lösungsrede 27. Ohne sich dessen zuerst bewusst zu sein, entfernte sich Eva bei ihrer Arbeit von ihrem Mann. Als sie es bemerkte, wurde es ihr etwas mulmig. Aber sie fühlte sich sicher, auch wenn sie nicht an der Seite ihres Mannes war. Sie besaß Weisheit und Stärke, um das Böse zu erkennen und ihm zu widerstehen. Kommt uns das bekannt vor? Also ich kenne das leider aus meinem eigenen Leben auch. Dass ich glaube, ich bin stark genug. Ich bin doch weise genug, Böses erkennen zu können. Und doch auch stark genug, dem Bösen zu widerstehen. Genauso hat Eva auch gedacht. Und so tun wir leider auch oft heute noch. Wir glauben, wir können alleine widerstehen. Und wie töricht und wie dumm ist dieser Gedanke. Denn Jesus sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Vergessen war die Warnung der Engel. Bald stand Eva vor dem verbotenen Baum und betrachtete neugierig und voller Bewunderung die Früchte. Und Satan hatte schon gewartet. Er hatte schon alles vorbereitet und er lauerte auf seine Beute. Und wie er, der Vater der Lüge, es immer macht, hat er sich verstellt. Geschichte der Erlösungsseite 27 weiter. Mit sanfter, angenehmer Stimme sprach er die verwundete Eva an. Sie war überrascht, eine Schlange sprechen zu hören. Evas Neugier war geweckt. Statt den Ort fluchtartig zu verlassen, hörte sie der Schlange zu. Es kam ihr nicht in den Sinn, dass dies der gefallene Feind sein könnte, der die Schlange als Medium benutzte. Denn nicht die Schlange, sondern Satan sprach zu ihr. Er schmeichelte Eva und sie ließ sich betören und täuschen. Ich möchte jetzt wieder in die Bibel einsteigen, in 1. Mose 3, 4 und 5, was Satan denn gesagt hat durch die Schlange. 1. Mose 3, 4 und 5. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Satan macht Gott zum Lügner. Er behauptet dreist, dass Gott ihnen das Beste, nämlich eine höhere Daseinsstufe, vorenthalten würde. Dass Gott gar nicht so liebevoll ist, wie er tut. Und er macht Eva die Übertretung. Er macht ihr die Sünde schmackhaft. Und genauso arbeitet er auch bei uns. Er macht uns die Sünde schmackhaft. Und Eva ließ sich schließlich verführen und aß von der verbotenen Frucht. Nun war Adam dran. Satan hatte natürlich jetzt nicht genug. Aber um Adam zu verführen, hat die Schlange oder hat Satan nicht persönlich mit ihm gesprochen. Warum? Weil er jetzt nämlich ein viel effektiveres Werkzeug hatte. Eva. Und Eva hatte erstmal keine negativen Auswirkungen ihres Ungehorsams Gott gegenüber bemerkt. Ganz im Gegenteil. Ellen White schreibt, im Glauben einen belebenden Einfluss der verbotenen Frucht zu verspüren, pflückte sie auch Früchte für Adam und gab sie ihm. Sie ist, weil sie gedacht hat, Satan hat recht. Sie hat sich gut gefühlt im ersten Moment, ist sie zu Adam gerannt und hat ihm Früchte gegeben. Wie hat Adam reagiert? Seite 30 in Geschichte der Erlösung. Adam war tief traurig. Denn er hatte Angst und war bestürzt. Ein furchtbarer Kampf fand in seinem Inneren statt. Er sagte Eva, er sei sich sicher, dass dies der Feind gewesen sei, vor dem sie gewarnt worden waren. Und falls es so sei, müsste sie sterben. Sie dagegen versicherte ihm, sie spürte keine krankhaften Veränderungen, sondern eine angenehme Wirkung. So forderte sie ihn auf, auch von der Frucht zu essen. Ich denke, leider hat es jeder von uns erlebt schon mal in seinem Leben, dass die Sünde im ersten Moment gut schmeckt, dass sie süß ist. Aber es dauert nicht lange und ihr Gift fängt das Wirken an. Im Gegensatz zu Eva begriff Adam ganz genau, was geschehen ist. Er musste sich entscheiden. Adam liebte Gott, aber es gab eine Person, die er noch mehr liebte. Eva. Und so aß auch Adam von der verbotenen Frucht. Adam und Eva haben sich beide für den Weg Satans entschieden. Für den Weg der Sünde. Und was finde ich so schlimm an der Sache ist, sie haben keinen einzigen Liebesbeweis von der Schlange erhalten. Nur Worte. Keinen Liebesbeweis. Wie viele Liebesbeweise haben sie von Gott erhalten? Und sie haben sich für Satan entschieden. Ich glaube leider, dass ich genau dasselbe getan hätte an Adams Stelle. Ich glaube nicht, dass wir dieses Recht haben, darüber zu spotten und zu sagen, wir hätten uns anders verhalten. Wenn wir unser Leben anschauen, ich denke, da gibt es genug Punkte, wo man sehen kann, wir hätten uns genauso entschieden. Und das Schlimme ist, dass Satan triumphiert hat über seinen Erfolg. Er hat Gott ausgelacht. Die Nachricht vom Fall des Menschen, steht auf Seite 33, Geschichte der Lösung, verbreitete sich im Himmel und jede Harfe verstummte. Traurig nahmen die Engel ihre Kronen von ihren Häuptern. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie Gott sich gefühlt haben muss. Zuerst haben ein Drittel der Engel Satan geglaubt, dass er nicht so ein liebevoller Schöpfer ist. Haben einen Kampf im Himmel angefangen und mussten hinausgeworfen werden. Und dann entscheideten sich auch noch 100% der Menschen, nämlich Adam und Eva, auch für Satan und glauben ihm und gegen Gott. Wie weh muss dies Gott getan haben. Und erstaunlich finde ich, Ellen White schreibt im in dem Buch Geschichte der Lösung auf Seite 21, als Satan notwendigerweise aus dem Himmel geschmissen wurde, hat Jesus geweint über die Not und das Leid seines Geschöpfes. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus hat gewusst, wie viel Leid Satan schon angerichtet hat und wie viel Leid er noch anrichten wird. Aber er hat so viel Liebe zu Satan gehabt, auch dann noch, dass er geweint hat. Und ich glaube, dass es Gott genauso geschmerzt hat, als Adam und Eva ihm den Rücken gekehrt haben. Aber wieso hat Gott denn nicht eingegriffen? Er hätte doch verhindern können, dass Eva von der Frucht isst oder dass Adam von der Frucht isst. Weil er uns mit einem freien Willen erschaffen hat. Gott tut alles dafür, damit wir ihm glauben, damit wir ihm vertrauen, ihm gehorchen und er uns glücklich machen kann. Aber er zwingt niemanden. Und deswegen hat er auch Adam und Eva nicht gezwungen. Sie konnten sich frei entscheiden. Und das ist auch heute noch so. Entweder für den Weg des Segens und des ewigen Lebens oder für den Weg des Fluches und des ewigen Todes. Gott tut alles dafür, dass wir uns für das Leben entscheiden. Aber er zwingt uns nicht. Und wie hat Gott denn reagiert? Nachdem Adam und Eva sich gegen ihn entschieden haben. Und das finde ich so schön, wie Gott reagiert hat. 1. Mose 3, 8 und 9. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Adam und Eva hatten sonst ihren Schöpfer freudig begrüßt. Doch jetzt, nachdem sie ihre Sünde empfanden und Angst vor der Zukunft hatten, versteckten sie sich vor ihm. Aber was macht Gott? Er ruft Adam, er geht ihm nach. Und dies ist ein Bild für uns alle. Denn was heißt denn Adam? Es heißt Mensch. Gott geht dem Sünder nach. Nicht der Sünder sucht Gott, sondern Gott sucht den Sünder. Und er ruft ihn. Und das Rufen und das Suchen geht niemals von uns aus, sondern immer von Gott. Als Adam und Eva dann schließlich zur Rede gestellt werden von Gott, passiert etwas sehr Interessantes. 1. Mose 3, 12 und 13. Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Noch kurze Zeit vorher hat Adam sich aus Liebe zu Eva für Eva entschieden und gegen Gott. Und was macht er jetzt? Er beschuldigt Eva. Er distanziert sich von ihr. Und durch Eva beschuldigt er Gott, die du mir gegeben hast. Du bist doch schuld. Und wie viele Menschen reden so und argumentieren so: Du bist doch schuld, Gott. Und das muss man sich auch mal vorstellen, dass Adam vor seinem Schöpfer steht und ihm mitten ins Angesicht sagt: Du bist schuld. Von Angesicht zu Angesicht. Wie muss das für Gott gewesen sein? Und auch Eva schob die Schuld weg von sich auf die Schlange. Sie zeigten beide keine Reue. Und was war denn da passiert? Was hat sich denn da so grundlegend geändert, dass sie sich plötzlich so anders verhalten haben, vor allem Adam und Eva gegenüber? Wo sind ihre Heiligkeit und ihre Reinheit hin? Durch die Sünde öffneten Adam und Eva dem Bösen die Tür und sie wurden vom Bösen infiziert. Ihr Wesen, ihr ganzer Charakter hat sich verändert, weil Gott sich zurückgezogen hat. Gottes Geist hat sich zurückgezogen. Und das Bild Gottes wurde entstellt. Und indem Adam und Eva gegen Gott rebellierten und auf die Seite Satans sich gestellt haben, ging die Herrschaft über die Erde, die Gott Adam und Eva gegeben hat, in die Hände Satans über. Deswegen bezeichnet die Bibel ihn auch als Fürst oder sogar Gott dieser Welt. Und wir können heute um uns herum überall die Folgen sehen, dieser Herrschaft. Und Gott hat das Böse nie gewollt. Das finde ich so schön an dieser Geschichte, wenn man das so deutlich erkennt. Er hat es nie gewollt. Und er ist auch kein bisschen schuld daran. Gott hätte ohne Probleme eine neue Erde und neue Menschen schaffen können. Aber er konnte nicht aus seiner unendlichen Liebe die Menschheit alleine lassen. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13 steht dazu passend: Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann gar nicht anders, als uns zu lieben. Und ein letztes Zitat von Ellen White möchte ich euch noch vorlesen. Aus dem Buch Patriarchen und Propheten. Und es zeigt den Zustand im Himmel nach dem Sündenfall. Ein bisschen längeres Zitat. Ich hoffe, ihr habt noch Kraft, es zu hören. Es ist sehr schön. Der ganze Himmel trauerte über den Fall des Menschen. Die von Gott geschaffene Welt war vom Fluch der Sünde getroffen und ihre Bewohner zu Schmerz und Tod verurteilt. Es schien kein Entrinnen für die Gesetzesübertreter zu geben. Gottes Sohn, der erhabene Himmelsfürst, war von Mitleid für das gefallene Geschlecht erfüllt. Sein Herz wurde von unendlichen Erbarmen bewegt, wenn er an die Leiden der verlorenen Welt dachte. Aber Gottes Liebe hatte schon einen Plan für die Erlösung der Menschen ersonnen. Die Übertretung des göttlichen Gesetzes fordert das Leben des Sünders. Im ganzen Weltall aber gab es nur einen, der diesen Forderungen zugunsten des Menschen genügen konnte. Da Gottes Gesetz so heilig ist wie er selbst, konnte nur ein Wesen, das Gott gleich war, für die Übertretung sühnen. Niemand außer Christus war imstande, den gefallenen Menschen vom Fluch des Gesetzes loszukaufen und ihn wieder mit dem Himmel in Einklang zu bringen. Christus wollte Schuld und Schande der Sünde auf sich nehmen, die für einen heiligen Gott so beleidigend war, dass sich Vater und Sohn eine Zeit lang trennen musste. Christus war bereit, bis in die Tiefen des Elends hinabzusteigen, um die Verlorenen zu erretten. Er setzte sich vor dem Vater für die Sünder ein. Das Heer des Himmels erwartete das Ergebnis mit so lebhafter Anteilnahme, dass Worte sie nicht auszudrücken vermögen. Lange verweilten beide in geheimnisvoller Unterredung und hielten den Rat des Friedens für die gefallenen Menschenkinder. Der Erlösungsplan war zwar schon vor der Erschaffung der Erde gelegt worden, doch bedeutete es selbst für den König des Weltalls einen Kampf, seinen Sohn für das schuldig gewordene Geschlecht in den Tod zu geben. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So wie Gott es Adam sehr, sehr einfach gemacht hatte, so macht er es auch uns heute sehr, sehr einfach. Nämlich durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Gott hat sein Ziel nicht aufgegeben, den Himmel neu zu bevölkern. Und er wird den Garten Eden und den einst paradiesischen Zustand wiederherstellen. Und wie es im großen Kampf steht, sogar noch schöner, als er einmal war. Indem Christus, der Schöpfer, auf diese Erde kam, zum Geschöpf wurde und für uns am Kreuz starb, wurde die Welt wieder mit Gott versöhnt. Jesus Christus wird bald wiederkommen und uns nach Hause holen, wenn wir nur wollen. Adam und Eva haben ihre Sünde schließlich bereut. Und ich bin überzeugt, sie werden eines Tages ihren Schöpfer wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Sie haben erkannt, wie dumm es war, sich von Gott abzuwenden und ihm nicht zu gehorchen. Und ich drücke es jetzt extra so stark aus. Wie dumm sind wir, wenn wir Gottes liebevolles Angebot durch Jesus Christus nicht annehmen. Für ein ewiges Leben bei ihm und einem neu geschaffenen Paradies. Mit wieder so viel Liebe, so viel Freude und so viel Harmonie. Gott ruft dich. Und Gott liebt dich. Amen.